Grüße euch alle ganz herzlich. Ich bin sehr, sehr dankbar für den ersten Teil des Gottesdienstes, den wir bisher miteinander erleben durften. Die Vaterliebe Gottes, die in den Liedern, die in den Impulsen und Eindrücken rüberkam, das ist wie so ein Teppich, der von Gott ausgebreitet worden ist, auf dem wir so Platz nehmen dürfen. Das ist die Basis, die Grundlage. Auf dieser Basis redet Gott mit uns, auf dieser Basis begegnet er uns, auf dieser Basis will er uns abholen, uns fördern, uns heilen, uns voranbringen. Und ich hoffe, dass ihr die Geborgenheit, die davon ausgeht, so ein Stück für euch selbst in Anspruch nehmen konntet und das genießen konntet. Wir haben in unserer Gemeinde ja jetzt schon seit einigen Wochen ein zentrales Thema. Da geht es um die Ausrüstung, die Gott uns geschenkt hat. Vor Ostern, wird sich der eine oder andere erinnern, hatten wir die erste Predigt zu dieser Thematik, dass Gott uns ein reiches Ausrüstungsarsenal zur Verfügung stellt, mit dem wir unseren Weg als Christen gehen können. Und wir machen uns darüber Gedanken, sowohl in dem Gabenseminar, das ja jetzt schon seit einigen Wochen läuft, als auch im Gewächshaus, wo wir uns angeschaut haben, welchen Segen Gott uns schenkt und was aus diesem Segen eigentlich wird und wo dieser Segen hinfließt. Und für mich schließt sich heute Morgen hier eigentlich so ein Kreis. Gott ist der liebende Vater, der auf uns zugeht und der uns abholt und der uns heilt und der uns beschenkt, der uns einlädt. Warum? Damit er uns gesund macht, damit er uns stärkt, damit er uns ausrüstet, damit wir wieder hingehen können und anderen Menschen dienen können in seinem Namen. Diejenigen, die heute Morgen hier vorne hingekommen sind, ich bin so dankbar für die vielen Impulse, die Gott uns geschenkt hat. Die hier vorne waren, was sind das für Leute? Das sind Leute, die irgendwann diesem Gott begegnet sind, die genauso kaputt waren wie viele Menschen, vielleicht auch jetzt hier noch oder draußen in dieser Welt, und die Jesus an ihr Herz rangelassen haben und die erlebt haben, dass Jesus etwas heil macht, dass Jesus etwas gesund macht und die sich jetzt von ihm gebrauchen lassen. So einer steht hier vor euch und will euch jetzt was aus der Bibel erzählen, weil ich einem barmherzigen Gott begegnet bin, weil er in mir eine Menge heil gemacht hat, und er hat immer noch eine Menge zu tun davon ab, aber er hat schon ein bisschen was getan, eine Menge was getan, und hat etwas in mich hineingelegt, was ich euch jetzt weitergeben möchte. Und genau über diesen Kreislauf machen wir uns bei diesem Gabenseminar Gedanken. Ich habe schon manches Seminar mitgemacht. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ungefähr 60 Teilnehmer jetzt bei diesem Seminar dabei sind. Bei den Seminaren, die ich bisher mitgemacht habe, ging es eigentlich fast ausschließlich immer um die Geistesgaben. Hier geht es ja um den Dienst, deshalb heißt das Programm ja auch so, und da geht es eben nicht nur auch um die Geistesgaben, aber auch um unsere Neigungen, um unsere Talente, das, was von Natur aus in uns drin liegt und was Gott gebrauchen möchte, um dadurch seinem Namen Ehre zu machen. Und das ist ein wirklich komplettes Dienstprogramm. Die große Frage, die sich bei all dem ergibt, ist: Warum machen wir das denn eigentlich? Warum sollen wir überhaupt dem lebendigen Gott dienen? Was ist eigentlich die Motivation dazu, dass wir sowas in Angriff nehmen? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Motive, die uns dazu bewegen können. Als guter Deutscher hat man vielleicht noch so rudimentäre Reste von Pflichtbewusstsein in sich drinstecken, und dann heißt es eben, unser Herr ist ja auch unser Schöpfer und er hat einen Anspruch in unser Leben, also wollen wir unsere Pflicht erfüllen und ihm dienen. Nicht ganz ernst gemeint kam der Michael Hilberkus heute Morgen zu uns und sagte, er dienstbeflissen käme er, um den Anfang zu machen. Nachdem er jetzt den Anfang gemacht hat und erzählt hat, wie lange er nicht wusste, was er machen sollte, weiß ich, warum er das gesagt hat. Aber ich habe ihm auch gesagt, es ist doch das reinste Vergnügen, dass du das machen darfst, Michael. Das sieht nicht jeder so, der sich hier vorne hinstellen soll. Für mich ist es so. Was ist das Motiv, warum wir Gott überhaupt dienen wollen? Warum hat er überhaupt Begabung? Warum hat er überhaupt Geistesgaben in uns hineingelegt? Er ist der liebende Vater, er hat sich unserer angenommen. Und dann heißt es, an dem Tag, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, ist er gekommen und hat durch seinen Geist in uns Wohnung gemacht. Er hat uns nicht alleine gelassen, sondern seinen Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist, der ist noch nicht mal alleine gekommen, sondern der Heilige Geist hat noch eine große Tasche voll Sachen von Gaben mitgebracht und hat sie vor uns gestellt, und er lädt uns, unser ganzes Christsein, über ein, sie endlich mal richtig auszupacken und zu gucken, was da alles drin steckt, was er alles für uns bereithält. Denn die Offenbarungen des Geistes, und dieser Vers hier ist ja dem Kapitel über die Geistesgaben entnommen, 1. Korinther 12. Also hier ist von den Geistesgaben die Rede. Gott offenbart sich, indem er uns Gaben schenkt. Er zeigt, wie er ist, wie sein Wesen ist, was er über dich und mich denkt. Das zeigt er, indem er uns beschenkt. Wir sind nämlich wertvoll in seinen Augen. Diese Offenbarungen des Geistes sind zum Nutzen gegeben, heißt es in diesem Text. Wir könnten ja vielleicht auch sagen, zum Benutzen gegeben. Kennt ihr solche Geschenke, die man jemandem macht? Dem Partner oder den Kindern oder den Eltern, und die machen das Paket auf und gucken rein und sagen, ach, wie schön. Und dann so 3 Wochen später sehen wir, so wie es ausgepackt hat, steht das Paket noch irgendwo in der Ecke. Es ist einfach nicht benutzt worden. Was macht das mit uns? Da geht so ein Stich durchs Herz und denkt, oh, irgendwie habe ich mit diesem Geschenk wohl doch völlig daneben gelegen. Es gefällt ihm scheinbar gar nicht, denn wenn, dann würde er es benutzen. Wie geht es Gott, wenn er dein Leben anschaut? Sieht er, dass da was reingelegt ist von ihm, dass du ausgepackt hast, dass du wie so ein Überraschungsei zusammengebaut hast und geguckt hast, wie funktioniert das Ding? Wie kriege ich das so hin, dass es die Funktion erfüllt, für die es eigentlich da ist? Und bei Überraschungseiern ist das schon manchmal schwierig. Im Geistlichen ist das auch nicht so einfach, ich sage es euch. Deshalb gibt es Gabenseminare, damit wir das lernen können miteinander. Wie viel ist da noch unangerührt? Oder vielleicht zum letzten Mal vor 5 Jahren benutzt, Staub angesetzt, Spinnenweben dazwischen? Was macht das mit dem Herzen Gottes? Er hat uns so lieb, dass er die Taschen voll hat und an uns austeilt. Was machen wir damit? 1. Korinther 14, 2 Kapitel später. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Hier geht es dann um die Praxis. Da sind Leute, die kommen zusammen, die haben ihre Gaben ausgepackt, und jetzt schauen sie, hey, wie passen diese Gaben zusammen? Guck mal, was ich geschenkt gekriegt habe, schau mal, was du hast. Wie harmonieren die beiden Sachen miteinander? Können wir das nicht zusammen gebrauchen? Und dann stellt man fest, der eine hat einen Tennisball geschenkt gekriegt und der andere hat einen Schläger geschenkt gekriegt und der dritte hat auch einen Schläger geschenkt gekriegt und man kann zusammen spielen. Wow! Viel besser, als wenn man die ganze Zeit bloß den Tennisschläger für sich alleine rumdreht. Es ist etwas, was den anderen erbaut, was uns aufbaut, was uns voranbringt, zum Nutzen, zum Benutzen gegeben, zur Auferbauung. Das hilft anderen, weiterzukommen, stärker zu werden, stabiler zu werden. Und dann sind dann Leute da, wie heute Morgen, die haben von Gott die Gabe bekommen, ihn manchmal deutlicher reden zu hören, als das der Durchschnitt von uns hört. Und dann kommen die, weil sie gehorsam sind, mit zitternden Knien und flatternden Knien nach vorne und sagen, ich glaube, Jesus hat gesagt. Und jemand hört das und denkt, wow, das ist für mich. Und er baut ihn auf. Er stärkt ihn. Man kann auch auf dem Platz sitzen bleiben. Man kann das Geschenk auch in der Tasche lassen und denken, das ist mir viel zu stressig. Diese Adrenalinausstoß, den halte ich nicht aus. Ich brauche das nicht. Aber der andere braucht es, der die Botschaft hören soll, der die Ermutigung hören soll, der die Korrektur braucht. Er braucht es. Das ist kein Mikrofon, Ulrich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr schon jemals während meiner Predigten geklatscht habt. Aber wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, dann, ne? Ich bin enttäuscht von euch. Epheser 4, Verse 11 und 12. Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Mir ist das so wichtig, dass ihr heute Morgen seht, welchen Kreislauf des Segens Gott anstoßen will. Wir haben von der Liebe des Vaters gesprochen, wie fürsorglich er mit uns umgeht. Er zieht uns den Berg hoch. Psalm 62, ich glaube Vers 5, kam mir in den Sinn, als du das sagtest, Christiane. Da heißt es, du mögest mir auf den Berg helfen, der mir zu hoch ist. Das ist es. Das tut er. Warum? Damit wir uns von ihm beschenken lassen, damit wir uns von ihm heilen lassen, damit wir bei ihm gesund werden, um anderen zu dienen, um andere zu erbauen. Und wenn wir damit anfangen, dann sind da Leute, die sind wieder so kaputt, wie wir es vorher waren, und die werden durch unseren Dienst ein Stück gesund. Die bekommen wieder ein Paket mit Geschenken vom Herrn ausgehändigt. Sie packen das aus und fangen an, anderen damit zu dienen. Und es kommt eine Lawine in Gang, die der Teufel nicht aufhalten kann, weil diese Lawine vom Herrn Jesus selbst angestoßen ist. Ich bin dankbar, dass da vieles schon von ausgepackt ist. Wir haben viele so fantastische Mitarbeiter und Leute, die so offensichtlich begabt sind. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn Lobpreis hier sind. Ihr wisst ja, dass ich aus einer kleineren Gemeinde hierher gekommen bin. Und Christian und ich haben am Anfang immer gesagt, jeder Gottesdienst hat sowas wie so ein Konferenzfeeling für uns hier. Das kannten wir sonst bloß von großen Konferenzen, dass so viele Leute zusammen sind und dass so eine Lobpreisband da ist. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wir nehmen das oft so selbstverständlich. Das haben wir ja jetzt schon einige Jahre so. Und warum sollte das die nächsten Jahre nicht auch so sein? Mit welchem Feeling sind die Christen heute Morgen in der Türkei zum Gottesdienst gegangen? Wie geht es denen innerlich? Und das ist ja bloß ein kleiner Ausschnitt von dem, was weltweit abgeht in der verfolgten Gemeinde. Deshalb genießt jeden Sonntag mit so einer fantastischen Lobpreisband, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, es ist ein Ausdruck der Güte Gottes uns gegenüber. Aber wisst ihr nicht, dass Gottes Güte uns zur Umkehr leitet, schreibt Paulus? Er will uns zur Buße leiten. Warum? Es geht darum, dass wir einander erbauen. Als ich das gesehen habe, noch einen Vers, 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt, Geistesgaben und ich denke auch unsere Neigungen und Talente sind uns von Gott gegeben zum Aufbau, zum Nutzen, zum Dienst aneinander. Wir machen uns viel Gedanken im Rahmen des Gabenseminars darüber, wie das nun praktisch werden kann. Dass wir nicht nur erkennen, was Gott in unsere Tasche hineingepackt hat, sondern dass wir auch lernen, mit dem umzugehen, was Gott uns da gegeben hat. Eine Sache, die ja ganz entscheidend ist, wenn es darum geht, dass wir anderen nutzen sollen, dass wir am Aufbau dienen sollen, eine ganz entscheidende Sache ist ja, dass wir den Mangel erkennen, der bei anderen ist. Ihr alle kennt, glaube ich, dieses unangenehme Gefühl, das dann entsteht, wenn jemand einem was aufschwatzen will, was man im Grunde überhaupt nicht braucht. Klingelt das Telefon. Herr Abels, ich habe eine Überraschung für Sie. Sie sind ausgelost, kostenlos 3 Monate lang den Spiegel von uns zu bekommen. Und dazu bekommen Sie noch eine Uhr und, ach, hast du nicht gesehen. Und stopp, Entschuldigung, ich habe so viel zu lesen, ich habe keine Zeit dafür, danke. Ach so, klack, dann ist Schluss. Da ist jemand, der einem was andrehen möchte, was man selbst nicht braucht. Also ich brauche das nicht. Das heißt nicht, dass man den Spiegel nicht lesen sollte. Beim Arzt lese ich den auch manchmal. Ich gehe selten zum Arzt. Wir müssen als erstes hingucken, wo ist denn überhaupt die Not? Und wenn ich darüber nachdenke, wo in unserer Mitte die Not ist, dann entsteht eine ganz seltsame Geschichte. Ich habe mal so innerlich so eine Statistik abgerufen, die gibt es natürlich nicht wirklich, aber wie es ungefähr aussehen könnte. Ich denke mal, die Nöte, mit denen ich konfrontiert werde in meinem Dienst hier in der Gemeinde, sind in allererster Linie Krankheitsnöte. Viele, viele Menschen, die unterschiedlich intensiv mit Krankheit zu tun und zu kämpfen haben. Wir als Familie sind da leider ja auch nicht ganz außen vor. Da sind viele Menschen, die kommen, weil sie einfach schwach sind. Ausgebrannt, keine Energie, keine Power mehr, die lustlos werden, die nicht wissen, wie sie mit den Dingen weiter umgehen sollen. Da sind Menschen, die einen ganz starken Mangel empfinden, manchmal materiellen Mangel, manchmal in ihrem Seelenleben, manchmal geistlich, alle anderen erleben mehr als ich, nur bei mir läuft nichts. Da sind Menschen, die verunsichert sind, die vielleicht an irgendeiner Weggabelung ihres Lebens stehen und die sagen, was sollen wir jetzt tun? Was ist der Wille Gottes? Ich bete schon so lange darum und ich weiß immer noch nicht klar, was Sache ist. Was sagst du denn? Wie sollen wir damit umgehen? Man könnte jetzt noch viele andere Dinge sicherlich mit auflisten, aber das waren zumindest die Punkte, die mir so auf Anhieb vor Augen standen, wenn ich an den Mangel innerhalb von Gemeinde dachte. Ich habe uns jetzt mal diesem Mangel gegenüber die Gaben aufgelistet. Da gibt es, das möchte ich voranschicken, keine absolut richtige, umfassende Liste von Geistesgaben, die Gott geschenkt hat. Das variiert, je nachdem, bei welchem Verfasser wir das nachlesen, ein bisschen, weil die Bibel eben kein theologisches Lehrbuch ist, sondern eine Sammlung von Briefen und von guten Inhalten, die der Geist Gottes geführt hat. Also, da mag es noch Gaben mehr geben, oder bei der einen oder anderen Sache kann man auch fragen, ist das wirklich eine Geistesgabe? Aber das ist mal ein ganz guter Überblick über Geistesgaben, die die Bibel uns nennt. Prophetie, Weissagung, Zungenrede und deren Auslegung, Krankenheilung, Wundertaten, Weisheit und Erkenntnis sind übrigens zwei Gaben. Geisterunterscheidung, Lehre, Leitung, Hirtendienst, Seelsorge, Evangelisation, Gebet, Dienen oder Diakonie, Geben, Barmherzigkeit, Glaube, Leidensbereitschaft, Ehelosigkeit, freiwillige Armut, Gastfreundschaft, Dämonenaustreibung, Ermahnung, Apostelamt, Handwerk, Musik und Mission. Das sind die, die wir jetzt hier mal aufgelistet haben. Wie gesagt, ich will nicht über die einzelnen Punkte da mit euch diskutieren, sondern einfach mal der Fragestellung nachgehen, wie es uns mit diesen Paketen geht. Was meint ihr, was hat Jesus in unser aller Taschen hineingepackt an geistlichen Gaben? Gibt es da eine Priorität, wo er sagt, also von der Gabe, da gebe ich mal jedem Zweiten was, von der jedem Zwanzigsten und dann gibt es noch eine Gabe, die kriegt bloß jeder Zweihundertste? Ist das gleichmäßig verteilt? Ich glaube nicht, dass Jesus abgezählt hat. Ich glaube, er hat da sicherlich seinen eigenen Durchblick, denn der Geist teilt aus, wie er will, sagt uns Paulus im ersten Korintherbrief. Aber die Frage ist schon, wie kommen wir mit solchen Listen klar? Ich weiß ja schon, dass wir sicherlich unterschiedlich über die Geistesgaben und deren Bedeutung denken und dass der ein oder andere mit der ein oder anderen Gabe sich mehr oder minder schwer tut. Aber als ich mir die Liste nochmal so anschaute, dachte ich, die Gaben, die uns Probleme bereiten, die kann man ziemlich klar umgrenzen. Das sind vielleicht so die, die ich jetzt ein bisschen hervorgehoben habe. Prophetie, Weissagung, Zungenrede und deren Auslegung, Krankenheilung, Wundertaten, Dämonenaustreibung. Ich weiß nicht, ob das so komplett ist. Auch da will ich mich nicht über eine oder zwei mit euch streiten. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist das so, dass wir mit einzelnen Geistesgaben viel mehr Probleme haben als mit anderen? Warum tun sich mit solchen Geistesgaben, die jetzt hervorgehoben sind hier, mehr Menschen schwer als mit anderen Geistesgaben? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Gott mir die Geistesgabe der Lehre geschenkt hat. Ich glaube eigentlich nicht, dass irgendjemand hier ist, der damit ein Problem hat. Höchstens, dass ihr denkt, der könnte noch ein bisschen mehr davon vertragen. Aber vom Grundsatz her finden das, glaube ich, mal alle soweit ganz gut, dass Gott das so gemacht hat. Wenn aber jemand hier vorne steht und eine der hier aufgezeigten Gaben so bekommen hat, dann wird es für viele schwierig. Wird es ein bisschen problematisch. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann müssen wir eigentlich ehrlicherweise sagen, alle Gaben, vielleicht Geisterunterscheidung nochmal ausgenommen, die sonst hier aufgelistet sind, sind Geistesgaben, die wir beim Otto-Normalverbraucher in mehr oder minder intensiver Form auch kennen. Also machen wir uns nichts vor, gute Lehrer gibt es doch auch jenseits vom Reich Gottes, oder? Es gibt wunderbare Lehrer, die wirklich da eine Begabung haben. Und da haben wir dann nichts dagegen, wenn der Herr dem Uli da eine Portion von abgibt. Aber Leute, die jemandem die Hände auflegen, für den beten und der wird gesund, die gibt es auch außerhalb des Reiches Gottes. Aber nur in Kreisen, mit denen wir lieber nichts zu tun haben wollen, zu Recht. Im Okkultismus, Esoterik und sonst was. Und das ist jetzt fast bei all diesen Gaben so der Fall. Wundertaten, Zungenrede und deren Auslegung, Weissagung oder Prophetie, Dämonenaustreibung, da kann man nicht sagen, ach, wenn der kein Christ geworden wäre, hätte er in dem Bereich auch schon so ein bisschen rumgerührt. Das hätte er schon ganz gut auf die Reihe gekriegt. Das ist einfach so seine... Nee, da ist irgendwo eindeutig, entweder das Ganze ist von Gott oder es ist sehr negativ. Interessant, weshalb ich überhaupt darauf gekommen bin, ist nun, wenn ihr die Liste der Probleme, die ich in die Mitte geschrieben habe, mal in Relation setzt zu den Gaben, die hier aufgelistet sind. Wodurch würde diese Liste die effektivste Hilfe bekommen? Bei vielen Problemen, die hier aufgelistet sind, wären genau diese Gaben die Lösung derer Probleme. Ist das nicht auffallend? Also irgendwie hat Jesus sich dann doch vertan mit der Verteilung dessen, was er in unsere Pakete gesteckt hat, oder? Irgendwie hat er von der Gabe der Krankenheilung ein bisschen zu wenig ausgeteilt. So Wundertaten, die wirklich die Dinge auf den Punkt bringen und übernatürlich eingreifen und den Knoten platzen lassen. Eine Prophetie, die mir sagt, du musst jetzt rechts abbiegen oder du musst jetzt links abbiegen. Davon haben wir einfach viel zu wenig, Jesus. Ist das wirklich Jesu Problem? Ihr Lieben, ich will keine einzige der jetzt nicht optisch hervorgehobenen Gaben in irgendeiner Weise zurückstellen. Ich glaube, die sind nicht minder wertvoll, nicht minder wichtig. Da brauchen wir auch noch mehr von, als wir bisher haben. Aber ich frage mich, ob wir nicht angesichts der schreienden Not, die wir an so vielen Punkten in diesen Bereichen erleben, ob wir uns nicht ganz neu aufmachen müssen zu sagen, Herr, setze diese Gaben in mir frei. Herr, ich mache meine Tasche nochmal neu auf und gucke da nochmal rein, ob da nicht vielleicht was drin verborgen ist, das anderen zum Dienst, andere zum Nutzen, zur Auferbauung bereit liegt, aber von mir nicht genutzt wird. Wir brauchen mehr Menschen, die den Mut haben, im Namen Jesu mit anderen zu beten und ihnen Heilung zuzusprechen, wo wir dann auch Heilung erfahren. Wir erleben das ansatzweise und preist den Herrn dafür, aber das sind immer die berühmten Tropfen auf die heißen Steine. Wir brauchen mehr davon. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht daran liegt, dass Jesus uns das vorenthalten will, sondern dass wir schlicht und ergreifend an solchen Punkten Angst haben. Wir kennen alle Beispiele von Missbrauch solcher Gaben. Wir kennen Beispiele, wo Menschen das zur Machtausübung missbraucht haben, wo Menschen das gebraucht haben in einer Art und Weise, wo Kranken falsche Hoffnungen gemacht wurden, wo Kranke in seelisches Chaos gestürzt wurden und was nicht alles mehr. Aber der Missbrauch von Gaben kann und darf nicht dadurch beantwortet werden, dass wir diese Gaben verdammen und nicht mehr gebrauchen, sondern Missbrauch können wir nur dadurch begegnen, dass wir sie in rechter, biblischer, geistlicher Weise gebrauchen. Und zwar mehr gebrauchen und besser gebrauchen als je zuvor. Und ich weiß nicht, wie wir sonst der Not begegnen wollen. Wir können schöne Sommertage, Sonntagmorgende wie diesen hier gut überleben, auch ohne diese Gaben. Aber wenn mich die Krankheit so trifft, dass wir nur noch nach Luft japsen, dann brauchen wir es. Dann ist es existenziell. Und dann können wir die Augen davor nicht verschließen. Und die Zeiten, die können sich ganz schnell ändern, ihr Lieben, da sind wir uns hoffentlich drüber im Klaren. Die große Frage ist, wie werden wir mit unserer eigenen Angst vor diesen Gaben fertig? Denn ich glaube, Angst ist das
das größte Problem, das uns an diesem Punkt hindert und ausbremst. Wir haben eine komplette Ausrüstung, aber ist die wirklich komplett? Ist das, was in unserer Gemeinde lebt, ist das all das, was Jesus für diese Gemeinde vorgesehen hat? Oder kann sein, dass da noch manches im Verborgenen schlummert und darauf wartet, dass der Geist Gottes es wachküssen darf in dir und in mir? Ich möchte schließen mit einem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus uns selbst die Angst nehmen will. Er sagt: Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ihr Lieben, wenn wir uns eins machen als Gemeinde und wie ein Mann vor Gott stehen und ihn bitten, setze die Gabe der Heilung, setze die Gabe der Prophetie, setze die Gabe der Geisterunterscheidung, setze die Gabe der Dämonenaustreibung, setze die Gabe der Wundertaten unter uns frei, dann brauchen und dann dürfen wir keine Angst haben, dass der Teufel seine Finger da im Spiel hätte. Denn der Vater ist es, der uns gibt. Und der gibt uns keinen Skorpion, wenn wir um ein Ei bitten. Der gibt uns keine Schlange, wenn wir um den Fisch bitten. Sondern er gibt uns das, was uns gut tut, was uns aufbaut, was uns tröstet, was uns voranbringt, was seine Gemeinde und sein Reich segnet. Deshalb machen wir ein Gabenseminar. Deshalb nehmen wir dieses Thema mit hinein in unseren Gemeindealltag, hoffentlich in unseren Glaubensalltag, um zu ermutigen: Kommt zu Gott, der heilt, lasst euch auf den Berg ziehen, der euch zu hoch ist, und wenn er euch berührt hat, dann schaut in das Paket, das er euch aushändigt als Geschenk, als Gabe, und packt es aus, um es zu gebrauchen, zu seines Namens Ehre und zum Dienst an der Gemeinde, zum Wohl von Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ich möchte unser Lobpreisteam bitten, dass wir jetzt ein Lied miteinander singen. Und nach diesem Lied möchte ich einfach fragen, wer bereit ist, in diese Bitte innerlich mit einzustimmen. Und dann möchte ich Jesus einladen, dass er kommt und die Gaben, die er schon längst in dich und mich hineingelegt hat, so freisetzt, wie er es sich vorgenommen hat, damit seiner Gemeinde damit gedient wird. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt zusammen beten. Und ich bitte euch einfach, die Augen geschlossen zu halten. Wer dann zwischendrin fragen, wer sich mit dieser Bitte eins machen möchte, dass Gott gerade auch diese Gaben, mit denen wir uns oft so schwer tun, in unserer Gemeinde freisetzt, dass er das aufzeigt, einfach durch ein Handzeichen angebt. Und dann wollen wir gemeinsam unseren Herrn einladen, dass er das tut, was uns so gut tut und was wir brauchen, so wie wir es gerade auch gesungen haben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass deine Erlösung eine umfassende und komplette Erlösung ist. Und ich möchte dir danken, dass du uns nicht nur einen Teil deines Geistes, sondern deinen Heiligen Geist in Person gesandt hast und dass du in uns lebst, Geist Gottes. Wir preisen dich darüber. Und wir preisen dich genauso, dass du uns mit Gaben beschenkt hast. Und wir danken dir für all die vielen Gaben, die in unserer Mitte schon lebendig sind und zum Einsatz kommen. Von den praktischen Gaben, die dienenden Gaben, die geistlichen Gaben. All das, Herr, ist Geschenk von dir und darüber geben wir dir die Ehre. Aber wir ahnen auch, Herr, dass noch manches in uns verborgen liegt. Wir ahnen, dass du noch manches freisetzen möchtest, weil die Not an so vielen Punkten so unbeschreiblich groß ist und weil wir dein Eingreifen so dringlich brauchen. Ich möchte einfach fragen, wer sich jetzt mit der Bitte eins machen möchte, dass Gott diese Gaben unter uns freisetzt, zeigt das kurz an mit einem Handzeichen. Herr Jesus Christus, du siehst diese Hände und du siehst unsere Herzen. Und angesichts dessen, was du alles bezahlt hast und getan hast, um uns mit diesen Gaben zu beschenken, angesichts dessen, wie groß die Not ist und wie sehr wir diese Gaben unter uns brauchen, machen wir uns eins vor dir und bitten dich von Herzen, Herr, setze diese Gaben unter uns frei. Lass sie zum Zuge kommen. Lass sie in noch ganz anderer Art und Weise unter uns wirksam werden, damit dein Name verherrlicht wird und damit deinen Kindern geholfen wird, damit dein Reich gebaut wird und damit deine Gnade an uns nicht vergeblich gewesen ist. Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und bitten dich, dass unsere Begabung an den Platz kommt, wo sie hingehört, damit wir als Gemeinde und damit wir als Einzelne in die Berufung hineinwachsen, die du auf unser Leben gelegt hast. Danke, dass du dran bist an diesem Prozess und dass du jetzt unsere Hände und Herzen siehst und diese Einladung gerne annimmst, uns Schritte voranzubringen. Ich preise dich über diesen Morgen und ich preise dich über deine Barmherzigkeit und über der Tatsache, dass du mit uns zurechtkommst. So segne uns jetzt der lebendige Gott. Er erfülle unsere Herzen mit seiner Gegenwart. Sein Heiliger Geist möge in uns die Gaben freisetzen, die er in uns hineingelegt hat. Und er möge sich durch uns hindurch verherrlichen, heute und an jedem weiteren Tag unseres Lebens. Amen.